Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Dieses mein kleines Licht, ich möchte es scheinen lassen. Ein toller Wunsch, liebe Gemeinde, Licht zu sein. Mich erinnert dieser Gospel an die Kirche mit den brennenden Lampen. So heißt nämlich im Volksmund eine kleine evangelische Kirche in Frankreich. An jedem Sonntagabend versammeln sich in ihr die Leute aus dem Dorf zum Gottesdienst. Das Interessante ist, jeder Besucher bringt eine kleine Lampe mit. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber über eine lange Zeit war das der Brauch. Jeder Besucher bringt eine kleine Öllampe mit. In der Kirche werden die Lampen dann angezündet und auf die breiten Banklehnen gestellt. Und so wird der Raum hell und der Gottesdienst gefeiert. Schon im Jahr 1550 entstand diese Gewohnheit. Und seitdem bekommt jedes Gemeindeglied, das seinen Glauben bekennt, das sich zu dieser Gemeinde hält, eine Lampe. Dieses Gemeindeglied darf die Lampe bis zum Tode behalten und soll es zu jedem Gottesdienst mitbringen. Seit dieser Zeit wandern nun durch die Jahrhunderte hindurch diese Lampen von Hand zu Hand. Und jeder weiß, wenn er mit seiner Lampe zum Gottesdienst fehlt, dann wird die Kirche ein wenig dunkler sein. Ich glaube, es ist keiner heute Morgen hier, der nicht gerne selber auch so eine Lampe wäre, ein Licht wäre, Licht verbreiten würde, nicht nur hier im Gottesdienst in der Kirche. Wenn bei uns dieser Brauch gepflegt würde, heute wäre die Kirche richtig hell und würde hell leuchten. Aber auch im Leben wollen wir doch solch eine Lampe sein. Eine Lampe, die leuchtet, die unseren eigenen Tag hell macht, aber auch für andere Licht ist. Doch kommen wir uns nicht oft genug ganz dunkel vor, ausgebrannt, so als ob das Licht in uns verlöscht ist, so als ob wir vielleicht nur noch ein glimmender Docht sind. Fühlen wir uns nicht oft genug eher als ein kleines Licht? Oder man sagt über uns, wie ich es schon mal gehört habe von jemandem, na, der ist ja nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Ah, das ist nicht gerade ermutigend, so etwas zu hören. Doch unser Predigttext heute, der macht uns Mut. Der macht uns Mut, dass wir uns aufmachen, Licht zu werden, Licht zu sein. Und sei es auch nur ein kleines Licht. Hauptsache, es scheint, dieses kleine Licht von mir. Ich lasse es leuchten hier. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hören wir Verse aus dem Propheten Jesaja und wir erheben uns aus Ehrfurcht vor dem heiligen und lebendigen Wort Gottes. Jesaja Kapitel 60. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Herr, segne nun dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in diesen Versen, da ist richtig was los. Da ist unglaublich viel Bewegung. Mache dich auf Und dann ist vom Kommen die Rede, da kommt ein Licht, da geht die Herrlichkeit Gottes auf über uns. Lauter Verben der Bewegung. Wir wollen uns auch heute Morgen in Bewegung setzen lassen. Wir wollen in zwei Gedankengängen diesen Worten nachsinnen. Das erste, dieser Aufruf, mache dich auf. Mache dich auf, damit geht es los. In diesen Worten steckt allerdings ein doppelter Sinn. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Mache dich auf, das kann man ja auch so sehen, dass wir uns aufmachen, dass wir uns öffnen, dass wir uns in diesem Sinne aufmachen, dass wir unser Leben aufmachen, so wie man etwa ein Zimmer aufmacht, damit jemand hereinkommen kann. Heute am ersten Advent, wo so viele Türchen an so vielen Adventskalendern geöffnet werden, da geht es auch darum, sich selbst zu öffnen. Mach dich auf! Ich möchte es erst einmal so deuten. Mach dich auf, mach die Tür deines Herzens auf. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. So haben wir es ja gesungen. Mach dich auf. Ich glaube, dass das tatsächlich am Anfang von allem steht. Und das wünsche ich uns heute an diesem Morgen. Das wünsche ich uns, das wünsche ich auch mir selber, dass wir die Tür unseres Herzens weit aufmachen. Mach die Türen weit, mach die Herzen auf. So haben wir es bei den Kindern auch gesungen. Für was denn? Für Gottes Wort. Für das Kommen Gottes in unser Leben hinein, durch sein Wort und durch Jesus. Machen wir die Tür unseres Herzens weit auf für Begegnungen mit ihm und auch für Begegnungen mit anderen Menschen. Jetzt in der Adventszeit. Und dann passiert etwas. Die Bewegung mit Gott. Die Bewegung auf Gott hin. Das bestimmt dann unser Leben. Die Begegnung mit Gott setzt uns in Bewegung. Wenn wir uns ihm öffnen, dann passiert etwas mit uns. Wenn wir uns aufgemacht haben, können wir uns aufmachen, nämlich uns auf den Weg machen. Mache dich auf, denn so verstehen wir diese Worte ja normalerweise. Mach dich auf den Weg, ist damit ja gemeint. Sich auf den Weg machen, sich aufmachen, das klingt nach Aufbruch. Es klingt vielleicht nicht unbedingt nach adventlicher Gemütlichkeit, sondern nach Bewegung, nach Aktion. Da treffen sich zwei Hunde und stellen sich so gegenseitig vor. Der eine, ein ganz großer, verkündet dem anderen voller Stolz: Ich bin übrigens adelig. Ich heiße Bello vom Schlosspark. Und wer bist du? Darauf der andere, ein kleiner Dackel: Oh, ich bin auch adelig. Ich heiße Runter vom Sofa. Ja, das ist auch eine Form von Adel. Runter vom Sofa. Mach dich auf, setz dich in Bewegung. Vielleicht heißt es heute Morgen auch zu uns, runter vom Sofa. Aber ich spüre da schon ein klein bisschen Widerspruch. Sind wir denn nicht schon genug in Aktion? Sind wir nicht schon genug eingespannt in Beruf und Familie und manchmal auch noch in der Gemeinde? Und sollen wir denn nicht gerade in der Adventszeit zur Ruhe und zur Besinnung kommen, uns gerade mal aufs Sofa setzen, gemütlich bei Kerzenschein und einer schönen Musik? Doch, das schon, ganz klar. Aber, liebe Gemeinde, hier geht es auch gar nicht um Aktivismus oder um Aktionismus. Mache dich auf, meint etwas anderes. Mache dich auf, meint eine Veränderung im Leben, ein Aufbruch aus dem Alltagstrott. Und jetzt ist es hilfreich, einmal in den historischen Zusammenhang dieser Worte hineinzuschauen. Ursprünglich ist hier in den Worten Jesajas Israel gemeint. Der Prophet Jesaja hat sein Volk vor Augen. Und in prophetischer Weitsicht sieht er eigentlich fünf große Phasen, fünf wichtige Phasen, Epochen dieses Volkes Israel und hat dafür jeweils eine Botschaft bereit. Er sieht seine eigene Zeit, etwa um 700 vor Christus, wo er das Volk, das sich so weit von Gott entfernt hat, zur Umkehr ruft, zur Buße. Und dann sieht er die Zeit in der babylonischen Gefangenschaft, wo Israel verschleppt war in die Fremde und wo er für diese Zeit Gottes tiefen Trost parat hat, Gottes Trost für sein verzweifeltes und verzagtes Volk. Dann sieht Jesaja in seinen Worten auch schon die Zeit nach der Gefangenschaft, als das Volk schon wieder heimziehen darf. Jesaja sieht sogar in der Ferne das Kommen Jesu, des Immanuel, Gott mit uns. Ja, und er sieht sogar schon bis in die fernsten Zeiten, bis ans Ende der Zeit, das Wiederkommen des Messias. Er sieht das tausendjährige Friedensreich und Gottes neue Welt. Und wenn man weiterliest, die Verse, die ich eben begonnen habe in Kapitel 60, dann ist diese Zeit mit in den Blick genommen. Mache dich auf, für welche Phase Israels gelten denn diese Worte? Das ist hilfreich, damit auch wir sehen, wo wir uns darin wiederfinden können. Nun, man nimmt an, es sind Worte, die Israel gelten, besonders in der Phase, wo ihre Gefangenschaft in Babylon ein Ende hatte. Im Jahre 538 erlässt der persische König Kyros ein Edikt. Alle Juden dürfen heim nach Jerusalem, nach Zion. Endlich wieder frei, endlich können sie sich auf den Weg machen. Doch es ist erstaunlich. Vielen ist das inzwischen egal geworden. Sie haben ihre Heimat, ihre Wurzeln und mithin auch ihren Glauben fast vergessen. Sie haben es sich bequem gemacht im gottlosen Babylon, obwohl es da geistlich gesehen so finster ist. Wie sagt der Prophet, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Ja, das war in Babylon, war es so. Und jetzt sagt Jesaja, mach dich auf, lass doch das, was dich gefangen nimmt und bisher gefangen genommen hat, lass das hinter dir, wag etwas Neues, auf geht's. Einige sind bereits heimgekehrt. Wie sieht es bei denen aus? Auch für sie gilt diese Botschaft. Ja, denn bei ihnen ist ganz schnell die Freude des Neuanfangs verflogen. Sie sind so schnell verfallen in ihren Alltagstrott. Sie sind daheim in dem kaputten Jerusalem, machen sich daran, ihre eigenen Häuser wieder aufzubauen, ihre Felder halbwegs zu bestellen. Aber die Trümmer um sie herum, die interessieren sie nicht. Dass Jerusalem und seine Mauern noch in Schutt und Asche liegt, dass die Stadtmauern in Trümmern liegen, das ist ihnen egal. Es dauert übrigens noch 80 Jahre. Bis die Stadtmauern dann wieder gebaut werden unter Nehemia. Und diesen Leuten, die so schnell wieder in ihrem Alltagstrott sind, den ruft Jesaja auch zu, mach dich auf, werde Licht. Sie kümmern sich nicht mehr um Gottes Gebote. Wenn wir in der Geschichte ein wenig nachforschen, dann merken wir, dass so schnell alles wieder vergessen war. Vor allem das Sabbatgebot, das ist den Leuten total egal. Du sollst den Feiertag heiligen, das war denen Schnuppe. Oder das große Gebot der Nächstenliebe. Was schert es uns? Sie haben schon wieder begonnen, die Armen auszubeuten und ihren eigenen Besitz zu vergrößern auf Kosten von anderen. Und ihnen ruft Jesaja auch zu, mach dich auf, werde Licht. Das ist also der historische Zusammenhang und vielleicht finden wir uns da heute Morgen wieder, wenn wir ein wenig nachdenken. Vielleicht bei denen, die noch in Babylon sind, weit weg von Gott, irgendwie auch in Gefangenschaft, aber so, dass wir uns dran gewöhnt haben, dass wir es gar nicht mehr merken. Gefangen in Arbeit, im Jagen nach Geld, gefangen in Süchten, gefangen im Alltag, in der Macht der Gewohnheit. Und irgendwie haben wir es uns so darin eingerichtet, dass wir diese Gefangenschaft schon gar nicht mehr spüren. Ab und zu, wenn der Stress zu groß wird oder wenn eine Krise kommt, dann merken wir, das kann es doch nicht sein. Dann haben wir die Sehnsucht nach Aufbruch. Dir gilt heute Morgen, mach dich auf und werde Licht. Oder du bist bei denen, die schon mal aufgebrochen sind ins gelobte Land, die sich zu Gott halten, die schon in Jerusalem sind. Aber auch da kann der Glaube manchmal einem Trümmerfeld gleichen. Auch da kommt so ein Trott hinein. Die Freude des Aufbruchs ist weg. Gebet und Bibellesen werden zur frommen Pflichterfüllung, zu einer Übung, bei der das Herz schon gar nicht mehr dabei ist. Auch dir gilt, mach dich auf und werde Licht. Wag den Aufbruch, fang neu an. Mache dich auf und werde Licht. Doch das alleine kann nicht alles sein. Denn sonst wäre es ein wirkungsloser Appell. Das wäre so, als ob man sich, wie bald schon wieder zu Silvester, zum neuen Jahr, einfach wieder neue gute Vorsätze macht, die sich so schnell in nichts wieder auflösen. Die platzen wie Seifenblasen. Nein, es braucht auch eine Kraft dazu, für den Neuaufbruch, für das Mache dich auf und werde Licht. Und diese Kraft, die liefert Jesaja gleich mit. Und das ist das Zweite. Gott macht sich auf. Das ist die Begründung. Das ist die Quelle für unseren Aufbruch, für unsere Kraft. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Gott macht sich auf. Dieses Denn ist entscheidend. Denn dein Licht kommt. Hier geht es nämlich nicht um irgendeinen moralischen Appell. Nun reiß dich endlich mal zusammen, verändere dein Leben, hör auf mit deiner Sucht, hör auf mit deinem Workaholic-Sein. Versuch doch mal gefälligst ein neuer, ein besserer Mensch zu werden. Das versuchen wir ja so oft. Und immer wieder scheitern wir, versagen wir. Nein, hier wird nicht an unseren inneren Schweinehund appelliert, dass er endlich verschwinden soll und wir es aus eigener Kraft schaffen? Nein. Stattdessen wird klar, diesen Aufbruch können wir nur wagen, weil Gott zuvorkommt. Weil er uns zuvorkommt. Wir können uns nur auf den Weg des Glaubens, auf den Weg zu Gott machen, weil Gott sich längst auf den Weg zu uns gemacht hat. Das ist ja die Bedeutung von Advent, Ankunft, Gottes Ankunft in dieser Welt. Als Jesus geboren wurde, kam das Licht auf diese Erde. Das haben wir gehört in der Lesung. Jesus sagt, ich bin gekommen in die Welt als sein Licht, damit die, die an mich glauben, nicht in der Dunkelheit umherwandeln, umherirren. Jesus kam als Licht nicht nur auf diese Erde, sondern er will als Licht in unser Herz hineinkommen, in unser Leben, damit es in uns hell werden kann. Und wenn es in uns hell wird, dann können wir auch für andere zum Licht werden. Und das ist bitter nötig. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Wenn wir aufmerksam durch unsere Welt und durch unsere Zeit gehen, dann können wir das doch wahrlich auf Schritt und Tritt erkennen. Wie viel Finsternis gibt es da? Denken wir da an das Leid durch Kriege und Naturkatastrophen. Wie dieser schreckliche Taifun auf den Philippinen etwa oder der Bürgerkrieg in Syrien. Und da ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu, Licht zu sein. Und das nehmen die Leute wahr. In der nicht gerade als sehr kirchenfreundlich und kirchennah bekannten Wochenzeitung Die Zeit stand jetzt: Die Kirchen können helfen, wo sonst niemand hilft. Warum? Weil ihre Gemeinden verlässlich spenden und weil sie politische Grenzen leichter überwinden als ein Staat. Die christlichen Hilfswerke sammeln Geld und spielen ihren Vorteil aus. Überall auf der Welt gibt es nämlich christliche Gemeinden, die dadurch selber helfen oder eine Organisation kennen, die in einer Krise Hilfsgüter verteilen kann, so dass der Aufwand für Korruption erträglich bleibt. So versickern die Gelder nicht wie bei der staatlichen Hilfe. Ja, steht in der Zeit. Da nehmen die Leute das wahr. Die Christen, die haben wirklich eine Kraft, um Licht zu sein für andere. Und da sollten wir auch fleißig mitmachen. Gestern Abend kam viel zusammen für Burundi, für die Aufgaben dort, den Straßenkindern zu helfen, den AIDS-Waisenkindern. Licht zu sein, so geht das ganz praktisch und konkret. Aber denken wir doch bei der Finsternis bitte nicht nur an ferne Gegenden dieser Welt, sondern auch an die Gottesferne in unserem eigenen Land. Bedenken wir, Finsternis in der Bibel, das ist auch eine Bezeichnung für Gottesferne. Denn Gott ist das Licht. Und wo Menschen gottlos sein wollen, da begeben sie sich in die Dunkelheit, in die Finsternis. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und ich glaube, wenn wir Finsternis so deuten, als ein Leben ohne Gott, dann finden wir um uns herum, in unserem Land, in unserer Gesellschaft, auch genügend Finsternis. Was geht da zum Beispiel oft an den Schulen ab? Wie da junge Menschen schon gequält werden, gemobbt werden von Mitschülern. Oder wie sie selber sich hingeben in gedankenloser Leichtsinnigkeit, in diese Abhängigkeit von den neuen Medien, von Facebook, von Smartphone und so weiter. Da erzählte mir vor kurzem jemand von einem Mädchen, gerade mal 13, 14 Jahre alt. Die nimmt ihr Smartphone und macht ein Bild von sich oben nackt. Und dann schickt sie dieses Bild ihrem Freund, ihrem vermeintlichen Freund, und sagt: Du, wie findest du meinen Busen? Am nächsten Tag haben alle in der Schule dieses Bild gesehen, auf Facebook. Und als sie zur Schule kommt, da kann sie es kaum aushalten. Da wird sie von allen ausgelacht und fertig gemacht. Wie grausam können schon Jugendliche, schon Kinder manchmal miteinander umgehen. Und bei den Erwachsenen ist es doch nicht besser. Wie wird da gegenseitig einer den anderen fertig gemacht? Mir erzählte jetzt gerade eine Frau, nach über 20 Jahren bei einer Firma, wie sie einfach rausgeekelt wurde, wie sie es nicht mehr aushalten konnte und krank dabei wurde. Und schließlich die Firma verlassen hat. Ja, das war ja das Ziel gewesen. Das hat man ja so gewollt. Das ist doch Dunkelheit. Und da gilt es, Licht zu sein. Ihr Konfirmandinnen, Konfirmanden, seid Licht in eurer Schule, in eurer Klasse. Macht nicht immer mit bei allem Scheiß, den die anderen machen. Entschuldigung, dass ich es mal so derb sage. Und ihr Erwachsenen in eurem Umfeld, Licht sein, mache dich auf und werde Licht. Warum? Weil doch Gottes Licht in uns scheinen soll und will. Und die Dunkelheit, nicht nur in der Ferne, nicht nur um uns herum in unserem Land, sondern auch in unserem eigenen Leben, auch da bedeckt Finsternis manchmal unser Herz. Angst, da ist eine Krankheit, die nicht besiegbar scheint. Und man weiß nicht, wie soll es weitergehen? Wie soll ich das packen damit? Oder ein Angehöriger, der krank geworden ist oder gestorben ist. Und dann ist die Dunkelheit voller Trauer da, voller Angst. Ja, auch dir gilt heute Morgen dieses Wort, denn dein Licht kommt. Das Licht Gottes, das ist ja gerade in der Dunkelheit da und sichtbar. Nicht dann, wenn alles schon eh hell ist, dann übersehen wir die Lichter Gottes leicht. Aber dann, wenn wir in tiefer Not sind, in der Dunkelheit, dann merken wir diese Lichter Gottes, die er uns anzündet. Sei es durch ein Bibelwort, sei es durch ein Gebet, wo wir spüren, ja, er ist da, er hört. Sei es durch ein gutes Gespräch. Sei es durch einen Gottesdienst. Wo auch immer Lichter Gottes angezündet werden. Gott schenke uns, dass wir selber von diesen Lichtern erhellt werden. Und Jesus, er hat das ja so wunderbar in zwei Sätzen miteinander verbunden. Einmal sagt er, ich bin das Licht der Welt. Das kennen wir, das ist ein bekannter Vers. Viele haben ihn als Konfirmationsspruch. Ich bin das Licht der Welt. Weniger bekannt ist, dass er in der Bergpredigt auch sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und es gehört beides zusammen. Nur wenn wir Jesus haben, der das Licht der Welt ist, dann können wir auch selber Licht sein für andere. Dann scheint er ja in uns nach draußen, so wie wir es am Anfang bei diesem wunderschönen Bild der Martinskirche gesehen haben. Die Kirche würde in der Dunkelheit nur dunkel dastehen und kein Licht, keine Wärme ausstrahlen. Wenn nicht in der Kirche ein Licht leuchten würde, was durch die Fenster hinausstrahlt. Ich möchte schließen mit einer kleinen Taschenlampe. Die gibt es jetzt in der Bücherstube. Das ist eine besondere Taschenlampe. Können Sie hinterher alle hin, sich die kaufen. Die haben wir extra erstellen lassen mit diesem Bibelwort. Da steht drauf, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und als sie geliefert wurden, da habe ich die in die Hand genommen, draufgedrückt und sie ging nicht. Da dachte ich, ach Mensch, das ist ja eine Pleite. Und dann habe ich mir die genauer angeschaut und festgestellt, da ist so ein Ding, so ein Plastikding neben dem Anschalter, der verhindert, dass man den Anschalter drücken kann. Und wenn man dieses Plastikteil abmacht, dann leuchtet sie hell. Schöne LED-Taschenlampe. Und ich dachte so, ja, so ist es doch. Wir wollen manchmal Licht sein, aber da gibt's so viel Hindernisse. Da klemmt's, da gibt's vielleicht Sünde, die uns von Gott trennt. Da gibt es so viel, was dazwischen ist. Nehmen wir das doch weg. Lassen es wegnehmen von Jesus. Lassen wir uns doch die Vergebung zusprechen und dann kann er uns anschalten und dann leuchten wir und dann wird es in uns Licht. Und da kommt es nicht drauf an, ein großes Licht zu sein. Manche wollen das ja gerne hell leuchten als Star, als Stern am Himmel. Darauf kommt es nicht drauf an. Die brennenden Lampen in der französischen Kirche, das waren kleine Lampen. Und this little light of mine spricht vom kleinen Licht. Ein arabisches Sprichwort, das finde ich sehr schön. Das möchte ich Ihnen zum Schluss mitgeben. Kannst du kein Stern am Himmel sein? Sei eine Lampe im Haus. Amen.